Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Es gibt ja ganz verschiedene Gründe, wieso Menschen damit anfangen, Tagebuch zu führen. Mhm. Manche tun es, um Gedanken, die sie im Verlauf des Tages vergessen würden, festzuhalten. Manche tun es aus purer Mitteilungsfreude sich selbst gegenüber. Manche tun es aus traumatischen Erlebnissen. Mhm. Das ist ja immer etwas, was in vielen Therapien auch geraten wird. Ne? Mhm. Journaling.
Ja.
Das EM-Tagebuch startet jetzt also an Tag 1 dieser Eurobasket. Mit welchen Gründen für Per Günther?
Also, es war viel los. Ich hätte auf jeden Fall einen 5-Minuten-Spot für dich parat. Wir könnten ein bisschen Strecke machen mit dem heutigen Tage. Aber grundsätzlich führt man auch Tagebuch in so stürmischen Zeiten, wenn Großes passiert oder man erwartet Großes oder man hat ein Inkling, wie man das zu Englisch sagen würde, so ein Gefühl, dass was Großes passiert. Ich glaube, Letzteres ist das Größte von all dem.
Also du hattest das, auf was ich hinaus wollte eigentlich, und ich würde gerne die 5 Minuten nutzen.
Guck mal.
Wir nehmen zu sehr anderer Uhrzeit auf, als wir das, glaube ich, ursprünglich vorhatten, weil Per Günther die vermeintlich doch relativ kurze Reise nach Tampere in einer Zeit bestritten hat, die man auch benutzt haben könnte, um nach Australien zu reisen.
Ich hätte jetzt wirklich in Australien sein können. Ja. Es ist jetzt Ortszeit 23:54. Ich bin jetzt ungefähr 7 Minuten in meinem Hotelzimmer gewesen. Ich habe heute Morgen um 6 Uhr das Haus verlassen, um den ersten Flieger quasi zu steigen, um 8 Uhr. Weißt du, was das Allerschlimmste an dieser ganzen Sache ist? Also wenn mir sowas passieren würde und ich irgendwie 17 Stunden brauchen würde für eine 4-stündige Reise, dann nehme ich das mit Kusshand, wenn eine geile Story dabei rauskommt. Wenn ich mich hinsetzen kann und ich weiß schon, ich freue mich, die letzten 2 Stunden der Reise freue ich mich einfach, weil ich weiß, ich werde mir mit Basti oder Bastel vielmehr den Arsch ablachen, weil es so skurril war. Aber nicht mal das, Bastel. Es war einfach, es ist nichts passiert. Ich komme zum Flughafen, es ist der erste Flieger, dieses Board, wie immer das Big Board, ist einfach ruhig, es passiert gar nichts, es ist nichts, es ist nur es ist keine Minute Verspätung irgendwo. Wie kann auch an einem Dienstag morgens irgendwas beim ersten Flug verspätet sein? Es ist nichts verspätet, es ist ein einziges rotes Wort und da steht einfach noch zu deutsch gestrichen und das ist beim Helsinki-Flug. Und ich krieg so ein bisschen, ich kotze ein bisschen in meinen Mund, aber ich hab wirklich so Ruhe bewahrt. Hab bei Mama Magenta angerufen, weil ich krieg dann ja auch die E-Mails nicht, weil ich mir das ja nicht buche. Das heißt so irgendwie, keine Ahnung, wenn es irgendwelche Push-Notifications gab, dann nicht zu mir. Es ist noch keiner wach, es ist halt irgendwie 6.45 Uhr, 7 Uhr. Und dann irgendwann sickerte durch, es gibt einen Gabelflug, du kannst ganz easy um 39 nach Kopenhagen. Und dann geht's irgendwann um 13 Uhr weiter nach Helsinki und es ist nicht so schlimm. Und ich habe keine 2 kleinen Kinder dabei, die heulen oder es ist alles easy. Ich mache mir Mucke an, ich fliege nach Kopenhagen, ich treffe mich sogar noch für eine halbe Stunde mit einem Kumpel, der da wohnt. Mhm. Und dann habe ich einfach nicht kommen sehen, dass ich noch 10 Stunden oder 11 Stunden in Kopenhagen verbringen würde. Das ist das einzige Lustige daran, ist wirklich so, es ist super skurril, wenn du dann einfach an einem Ort, wenn du von A nach B willst und du verbringst dann 10 Stunden in C, also wenn ich in Hamburg geblieben wäre 10 Stunden, dann kann ich nach Hause fahren oder ich chill da einfach und es macht Sinn irgendwie. Okay, ich warte hier, weil ich von hier nach da will. Aber wenn du einen Gabelflug nimmst und dann irgendwo bist und dann von da aus der nächste dir auch noch annulliert wird oder auch gecancelt wird, so, dann ist es einfach skurril, dass ich einfach den ganzen Tag quasi in Kopenhagen war. Für keinen mir ersichtlichen Grund. Und dann aber irgendwann um 18 Uhr nach Helsinki geflogen. Ich weiß immer noch nicht, was bei Finnair los war heute, dass sie einfach es nicht gebacken bekommen haben, diesen Flug mir zu gönnen, weil auch schon der zweite Flug, der mir gecancelt wurde, war ja quasi schon randvoll mit Leuten, die den ersten nicht bekommen haben und auf diesen umgebucht wurden. Das kannst du dir vorstellen. Mhm. Also nicht nur mir ist dieses Schicksal wahrscheinlich das erste und das einzige Mal in meinem Leben hoffentlich widerfahren, dass du einfach 2 verschiedene Flüge aus 2 verschiedenen Ländern zum gleichen Ort einfach dir gestrichen werden. Ohne Wetter, ohne, was weiß ich, Riesenevent, ohne irgendwas. Ich weiß nicht, aber es ist leider nicht so spektakulär, aber es hat jetzt einfach 17, 18 Stunden gedauert.
Es war kein Grund, keine geile Story, einfach nur die kafkaeske Kälte des Flughafenverwaltungsapparates. Werden Flüge abgelehnt ohne Grund. So. Vielleicht ja, man weiß es nicht. Die Eindrücke, und das war ja so ein bisschen die Aufgabe dieser ersten Folge des Tagebuchs von Per Günther aus Tampere, sind jetzt natürlich extrem limitiert. Du hast jetzt im Prinzip den Weg vom Bahnhof zum Hotel.
Ja.
Was kannst du uns darüber vermitteln?
Ich kann dir einfach mal sowas von nichts, ich kann dir nichts erzählen, weil es war dann, ich kam dann irgendwann wann war ich am Flughafen? Um 9 oder so. Um Flughafenortszeit. Und dann, mir wurde so vorgeschwärmt von dieser Zugfahrt, die ja von, das ist so normalerweise 1,5 Stunden, es gibt so einen Bullet Train. Und das soll wirklich so durch die Wälder. Ich weiß nicht, was immer. Ich habe nur so die Wörter Tiger und Tundra im Kopf. Das ist, glaube ich, irgendwo. Irgendwo ist das was. Nicht in Finnland wahrscheinlich, aber das ist
nicht so in
meine
nicht
Version.
In Russland.
Russland. Ja, aber so, keine Ahnung, wo die
sind. Sind die Finnen, da muss man,
wo die,
sind die Finnen nicht gut zu sprechen.
Ist auch nicht cool. Ich weiß jetzt nicht, wo die eine Vegetationszone anfängt und die andere weitergeht. Aber mir wurde sie wirklich ans Herz gelegt, die Strecke. Ich bin angekommen und weil Mama Agenta großes Herz hat, haben die gesagt, ey, wenn du schon ankommst, dann nimm dir einfach ein Taxi oder ein Uber, ist alles okay, mach dir keinen Kopf, Hauptsache du kommst an. Ich war so, nein, ich zieh das jetzt durch, A und B, ich genieße jetzt einfach noch, es ist spät, es wird keiner mehr im Zug sein, ich setze mich in den Zug. Mein Gehirn funktioniert dann halt nur so semi. Ich dachte, in den Nordics geht das Licht erst irgendwie spät aus. Und ich saß jetzt einfach 2,5 Stunden in so einem Bimmelzug und habe nur so die Lichtreflexion von innen. Also ich habe keinen Meter aus der Scheibe gucken können, weil ich einfach nur so reflektiert wurde selber, mein müdes Gesicht und irgendwie so 3 besoffene Litauer, die neben mir saßen. es war nicht ideal. Aber wir sind hier, Bastel, und ich habe schon viel zu viel geredet, weil gestern hat einfach das Zepter übernommen, wie er es auch tun soll, und dann habe ich noch reingegrätscht und du hast einfach keinen Burn bekommen. Deswegen ist, glaube ich, heute die Folge, wo wir einfach so noch so einen Dump machen. So, wir lassen noch mal alles fahren, was noch nicht besprochen wurde, bevor es morgen wirklich um Basketball geht, oder?
Ja, wir haben ja auch aktuelle Neuigkeiten zu besprechen, die die Trainerposition beim DBB angehen. Haben wir natürlich auch so ein bisschen unsere rasenden Reporter vor Ort, Alex Mumbu, mit Infekt, so wurde es verlautbart vom DBB, ins Krankenhaus befördert, wird nicht dabei sein beim Auftaktspiel gegen Montenegro, das ja dann heute stattfindet, wenn der Podcast rauskommt. Wir nehmen am Abend zuvor auf. Alan Ibrahimagic übernimmt für ihn. Ich würde sagen, wir sprechen gleich zu dem Thema und hören uns erstmal an, was wir so zusammengesammelt haben an Aussagen von vor Ort zu dieser Situation auf der deutschen Trainerposition.
Unsere Gedanken sind erstmal bei unserem Head Coach, der also nur kurz ausfällt. Von daher, wir sind ein Team, sehen uns so als Gruppe der Assistenztrainer und wie ich schon vorhin gesagt habe, einer muss halt vorne stehen, da ist die Wahl auf mich gefallen, aber ich fühle mich nicht besonders anders. Also wir werden es weiterhin so handhaben wie bisher und da gibt es außer der Interviews, die ich geben muss, gibt es jetzt keine großen Veränderungen.
Wie ist da jetzt der Austausch? Sieht man sich, besucht man ihn, wo er ist, oder ist es eher über Calls? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist eher über Telefon, also einer der Assistenztrainer hat ihn auch besucht oder sucht, aber man will auch nicht jetzt zu viele da zu ihm lassen, wirklich auch ein bisschen Ruhe lassen. Ansonsten telefonieren wir, schreiben wir auch so in der Gruppe und bereiten uns dann auf morgen vor.
Wer wäre noch zur Auswahl gestanden oder warum ist es dann am Ende so entschieden worden?
Das kann ich nur spekulieren, weil ich habe es ja nicht selber entschieden. Also ich habe die letzten zwei habe ich wegen Jugendverpflichtungen ausgesetzt, aber davor war ich ein paar Jahre im Coaching-Staff der A-Nationalmannschaft, kenne sehr viele der Jungs als Coach in den Jugendauswahlmannschaften. Spreche Deutsch jetzt auch als einziger im Coaching-Staff. Vielleicht waren das die ausschlaggebenden Kriterien. Aber wie schon gesagt, wir haben das bis jetzt alles im Team gemacht. Wir machen es auch jetzt im Team. Und da fühle ich jetzt nicht irgendwie was Besonderes durch den kurzfristigen Rollenwechsel.
Danke.
Also das war allen Ibrahim Magic im Austausch mit Caro Ranz bei uns vor Ort. Wir kennen ihn natürlich schon seit vielen Jahren, nicht nur aus dem DBB-Kontext, sondern natürlich auch aus dem Bundesliga-Kontext, schon da an der Seite von Gordon Herbert als Assistenzcoach unterwegs. Erstmal kurz vor Turnierstart als Mannschaft dann sowas noch über sich ergehen lassen, zumindest mit einem Coach, der sowieso neu ist. Inwiefern sickert sowas jetzt in die Mannschaft durch oder ist es gar nicht so relevant?
Also ich würde fast sagen, es gibt zwei Blickwinkel für mich. A ist, das ist fast, sollte es jetzt bei einem oder maximal zwei Spielen bleiben, ist es gerade für so einen Turnierstart gut für Deutschland. Einfach so, du hast Montenegro, du hast gerade in der Vorbereitung dicke Namen gespielt, deine letzten vier Spiele waren Türkei, Serbien, Spanien, jetzt kommt Montenegro. Die kennst du ganz gut, hast du irgendwie gefühlt immer geschlagen, wenn es um irgendwas ging. Und jetzt gibt's noch mal so einen Wachrückler. Es ist so was, was so ein bisschen deine Sinne schärft und einfach dafür sorgt, dass du sagst, wow, fuck, morgen ist Mumbo nicht dabei, wir müssen gucken, also jeder wird so ein bisschen mehr Leadership sich auf die Schultern laden, sei das ein Vogtmann, Dennis sowieso. Und alle wissen, okay, wir müssen vielleicht noch besser sprechen als normalerweise, Dinge müssen noch klarer sein. Und deswegen glaube ich fast, dass jetzt so diese Gefahr von so einem sloppy Turnierstart eher minimiert ist bei den Deutschen. Auf der anderen Seite fürs Coaching-Staff ist, wenn Extremsituationen auftauchen, kann es brenzlig werden. Also du hast normalerweise du bist auf so das meiste, die meisten Eventualitäten vorbereitet. Du hast eine klare Idee, was passiert, wie sind ungefähr die Wechselschemes, wie sind ungefähr die Plays, wen möchtest du attackieren, die Scouting-Reports stehen ja eh schon, der Gameplan steht sowieso schon, da musst du jetzt nicht so viel machen. Was natürlich jetzt ein Problem würde, sind so was du gar nicht kommen siehst. Zwei technische von Dennis oder frühe Foul-Trouble von Franz oder dass du, obwohl wir mit Assistenztrainer sowieso die Special Plays übernehmen, sollte es jetzt irgendwie ganz knapp werden, aber so, ich glaube, wenn es jetzt wirklich ein One-Possession-Game ist mit 2 Minuten, 3 Minuten zu spielen, so, das wird dann echt nochmal ein großer Test für allen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, gerade weil der Trainer nicht da ist, wird es dazu eher nicht kommen, weil die Mannschaft das jetzt wirklich nochmal 5% seriöser angeht morgen als sowieso schon.
Ja, und Alan ist ja ein wahnsinnig erfahrener Coach, speziell im U-Bereich in den vergangenen Jahren, eine wahnsinnige Erfolge eingeführt. Wir haben ja bei der U19-WM jetzt vor kurzem noch gesehen, ist auch ein sehr bewegter Sommer für ihn, muss man sagen. Da Silber geholt, natürlich gegen Team USA verloren, auch mit Chris Anderson, Hannes Steinbach, Erik Reibe, Jack Cale, wie sie da alle heißen, unterwegs gewesen. Und die U18-EM bereits gewonnen, ja, letztes Jahr, 2024. Also, er weiß, glaube ich, dann schon auch in kritischen Situationen des Spiels, was man machen muss.
Und also, er würde auf jeden Fall respektiert werden. Also, wenn er Entscheidungen trifft, das ist jemand, der, glaube ich, aufgrund seiner Art zu arbeiten, er ist ein super loyaler, super konzentrierter, super fokussierter Coach, dem du sofort, du hörst ja aus den 3 Sätzen, die wir gehört haben, dass er nicht jemand ist, der jetzt irgendwie das Bedürfnis hat, sich für 2 Spiele ins Schaufenster zu stellen und für höhere Aufgaben zu beweisen oder sonst irgendwas. Er ist wirklich da, um seinen Job zu machen. Und das ist sowas, was Spieler einfach spüren. Das riechen die, ob da jemand ist, der das irgendwie jetzt gerne auch morgen in der PK sitzt oder einfach sagt, ey, ich bin einer jetzt ausgewählt. Und er sagt das und man glaubt es ihm. Und die Spieler glauben ihm das.
Und einige kennen ihn ja auch schon aus dem
U-Auswahlen.
Also alle kennen ihn. Alle kennen ihn und einige haben schon direkt unter ihm gespielt, auch in den U-Auswahlen. Also ich denke,
plus die Berliner Connection, also gerade mit, also das ist, da ist alle, da sind alle möglichen Querverstrebungen intakt.
Ja. Muss man sich, denke ich, keine großen Sorgen machen. Natürlich an der Stelle dann gute Besserung an Alex Bobo. Wir hoffen, dass das da alles halbwegs glimpflich verläuft und wir ihn bald sehen können.
Ja, da weiß man dann einfach nicht so genau, was diese Krankenhausgeschichte bedeutet. Ist das ja, ich meine, wenn du für einen Effekt ins Krankenhaus musst, dann kann das schon auch mal eine Woche sein. Und eine Woche ist quasi die komplette Vorrunde. So, das ist jetzt dann wird es irgendwann nicht mehr cool, dass dein Headcoach nicht mehr dabei ist. Es gibt natürlich diese Version, es ist gar nicht so schlimm, aber du gehst ins Krankenhaus, weil du da glaubst, da kannst du dir Zeit sparen. Also da kriegst du dann nochmal die extra Infusion und da kriegst du nochmal mehr Ruhe und da kriegst du vielleicht einfach noch mehr Care, dass es vielleicht nur 2 Tage sind statt 4 Tagen. Also das sind so, da weiß ich einfach nicht, welche Krankenhausversion es ist. Aber das werden wir rausfinden und jetzt erstmal noch ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen.
Ja. Wir sehen ihn an der Seitenlinie. Morgen endlich, oder heute, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon heute. Vielleicht ist das Spiel auch schon vielleicht befinden wir uns schon im Vorlauf, wo dann auch Moritz Wagner wieder mit dabei sein wird bei euch. Ist jetzt schade, ne? Also die ganzen Abläufe und wie das da so vonstatten geht, das wäre ja alles so Gesprächsthema für heute noch gewesen. Aber das gibt uns vielleicht die Möglichkeit, einfach auf den Turniertag so generell vorauszuschauen. 14.45 Uhr beginnt natürlich die Übertragung Deutschland gegen Montenegro. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir die Montenegriner schon wirklich umrissen haben. Hm. Ist eine Mannschaft, die ja natürlich sehr ausgerichtet ist, beziehungsweise abhängig ist von einem Spieler, der, glaube ich, in den vergangenen Aufeinandertreffen dann auch nicht mit dabei war, wenn ich mich richtig erinnere. Nee. In Nikola Vucevic, viel gescholtener Center von den Chicago Bulls, der allerdings natürlich auf Fieber-Level immer noch eine enorme Gefahr darstellen kann. Kyle Allman ist vielleicht so der zweite Name, der sehr interessant ist, der naturalisierte Spieler bei den Montenegrinern. Ansonsten ein Kader, das haben wir in den vergangenen Jahren auch schon immer wieder gesehen, der ziemlich unbalanciert ist. Ne? Relativ viel Talent auf den großen Positionen, ja. Auch gutes europäisches Talent, aber der Backcourt und Perimeter ist einfach seit Jahren eine Problemzone.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Montenegro ist irgendwie so ein, keine Ahnung, wer Bock auf den montenegrinischen Kader hat, der soll sich den raussuchen. Das wird es jetzt von uns, glaube ich, noch nicht so geben. Mich hätte tatsächlich interessiert, einfach von dir noch so ein bisschen was zu hören, was so dir durch den Kopf gegangen ist. Gibt es zum Beispiel was, wo du findest, da wurde zu wenig drüber gesprochen in der gesamten Vorbereitung? Sei es bei Deutschland, sei es im Generellen, sei es eine Mannschaft oder hast du irgendwo gedacht, hast du dich immer mit beschäftigt und dachtest so, warum spricht da keiner drüber?
Sehr interessant.
Du kannst darüber nachdenken. Gefühl, also ich will dich nicht, wir haben nichts vorbereitet, deswegen, wenn du schießen willst, schieß. Wenn du 2 Minuten brauchst, dann erzähle ich dir meine Sache.
Ja, bitte. Dann schießt du mal los und ich überlege mal, ob mir noch was
einfällt. Es ist nur das Kürz, es ist sehr kurz. Es ist so dieses, ist Oscar da Silva so die am meisten undervaluete Commodity, also ist es so der Wert in Deutschland, wie beschreibt man das? Ich ist immer diese, ich habe diese verrückten englischen Wörter im Kopf. Einfach so, ich bin so hier für die Oscar da Silva Breakout Season, wann immer sie kommt. Und ich erwarte sie vollkommen.
Ja, super spannend, weil Oscar da Silva ein bisschen der Staatenlose des modernen europäischen Basketballs ist, was seine Rolle angeht. Und das ist ein Gefühl, das sich jetzt schon eigentlich seit seinem Abgang bei Alba Berlin durchzieht, wo ich das Gefühl hatte, er hatte eine sehr klar definierte Aufgabe, natürlich eine deutlich größere Aufgabe. Und seit er bei Barca ankam und jetzt in der vergangenen Saison bei den Bayern ja auch, hat man immer das Gefühl, niemand weiß so recht, was man mit all diesen Tools anfangen soll. Ne? Also
ja, aber trotzdem denke ich mir so, okay, Smallball, Fünfer mit defensiven, alles switchen, so mit diesen schnelleren Rolls, mit diesen, also schon Separation von seinem Gegenspieler bekommend, indem man super schnellen Block setzt, von unten eine kleine Action und dann flippt er den noch spät und dann kommt er wieder schnell aus dem Screen und dann ist er so in diesen 2 lange Schritte oder macht noch einen Dribbling. So, ich finde ihn auch nicht so super kompliziert. Ich weiß, er hatte die Rolle nicht bei Barca, da war es eher so, okay, da würde er vielleicht so ein bisschen getypecastet als der Defensivanker. Aber der Mann ist auch noch gestartet quasi. Spiel ein, Spiel aus, beim FC Barcelona. Und dann ist letztes Jahr dieses kollektive Gordy weiß nicht so richtig, was mit ihm anzufangen. Und Booker spielt, hat eine Out-of-Body-Experience-Saison. Und genau das, was Oscar vielleicht irgendwie ohne diesen konstanten Dreier von Booker so ein bisschen tun könnte, also ein bisschen diese Undersize, schneller Mann, ein Alley-Oop-Spiel von Nick Waller-Babb und dann trotzdem so super mobile, Fünfer, die Rolle wird auf einmal gefressen von Booker. Aber ich weiß es nicht, man. Ich habe dieses Spiel in den Nazio-Fenstern noch von Oscar da Silva im Kopf, der mir so, es ist nicht so lange her, dass er aussah wie Basketball-Jesus mit wirklich, mit, wo wir ihn gefüttert haben, kleine Fadeaways aus dem Midrange, so einfach alles dabei war. Und dann eben diese defensive Komponente, die, wenn ich mir jetzt die großen und langen Flügel angucke, die wir haben, wo ich mir denke, okay, das kann auch einfach, je nachdem, wer der Gegner ist, ein überragendes Puzzleteil sein.
Er hat diese ganzen offensiven Bausteine, die aber in diesen beiden Teams, Barca und Bayern, überhaupt nicht reinpassen.
Ja.
So, das ist einfach nicht diese Art, das ist nicht die Art, wie diese Teams Offense spielen wollen. Und ich muss sagen, also in seiner Spezialistenrolle bei Barca hat er mir eigentlich ziemlich gut gefallen in diesen Terror-Defensiv-Lineups, ne, wo du fünf Spieler auf dem Feld hattest, die gefühlt alle gleich lang sind und gleich groß und jeder spielt einfach jede Position defensiv und das ist völlig egal. Das gab's ja beim FC Bayern Basketball jetzt in der vergangenen Saison. Und ich glaube, beim FC Bayern Basketball.
Hat der Kampazzo über das ganze Feld verteidigt. In den Klassikos. Weil war so überzeugt von seiner Fähigkeit, die Beine zu bewegen, dass sie ihn einfach Campazzo haben verteidigen lassen.
Und ich glaube, was ihm fehlt, um zum Beispiel in einem System von Gordon Herbert jetzt beim FC Bayern Basketball so eine hervorstechende Rolle zu spielen, ist die Rim Protection. Ne? Also, weil du sein Wert defensiv ist, glaube ich, einer, der auflevelt, je besser die Verteidiger um ihn herum sind und je mehr du auch jemanden hast, der ein klassischer Rim-Protector ist, weil du möchtest Oscar da Silva gerne als deinen Roamer haben. Du hast ihn gerne erstmal hier, erstmal da. Er ist hervorragender Help-Side-Verteidiger, aber er ist nicht dein Anker. Und dieser Anker, sowohl im Spielsystem von Gordon Herbert als auch jetzt wieder in der Nationalmannschaft, ist es halt schon eher so, dass du so einen Daniel Theiss baust, ne? so einen Rim-Protector, Anker in der Mitte. Und man würde meinen, dass im modernen Basketball es eine Möglichkeit gibt, da das zu akkommodieren, ihn da irgendwie unterzubekommen. Aber es gelingt niemandem so wirklich bislang.
Ja, und also trotzdem würde ich einfach gerne einmal staten, so, wir haben jetzt die Oscar da Silva gegen Leon Kratzer-Debatte geführt. So, das hätten wir einfach vor anderthalb Jahren, wäre das undenkbar gewesen. Und ich bin hierfür, ich bin mental vorbereitet auf die Renaissance. So, es wird den Fit geben. Ich werde ihn sehen und wir werden wieder jauchzen. Wir werden ihn wieder für das wahrnehmen, was er ist, einfach so. Das wollte ich kurz einmal. Da wollte ich mir die Flagge reinschlagen. Und jetzt, du hattest jetzt genug Zeit. So, jetzt erzähl mir mal was.
26 ist er übrigens, Oscar da Silva, also da ist beileibe auch noch einiges an Zeit, um diese Rollen oder diese Rolle dann auch dementsprechend zu finden. Aus der gesamten Vorbereitung fällt es mir ein bisschen schwer. Ich habe das Gefühl, dass wir so ein paar, ich finde es verblüffend, beziehungsweise so ein bisschen bizarr fast, dass ich noch nie so ein klares Gefühl hatte von, es gibt keine anderen zwei Teams. Aber ich meine, das haben wir auch besprochen schon, weitestgehend.
Aber du hast schon recht, wie stark das geworden ist. Also wie glasklar es jetzt einfach wirkt. Es sind Serbien, dann Deutschland und dann der Rest. Mhm. Das ist schon heftig.
Ich habe das Gefühl, es ist sehr viel mehr sehr viel mehr gewagtes Chaos generell in, nicht nur was die deutsche Mannschaft angeht, sondern was generell so alle Teams außerhalb von Serbien angeht und wie anders die Basketballwelt bei den Serben aussieht als bei allen anderen Teams, ist schon auch sehr interessant, spielerisch. Es ist extrem langsam, es ist extrem wenig von der Dreierlinie, es ist so ein bisschen, als wäre 90er Jahre Basketball so ein bisschen hereingebrochen über die Welt und man hat dennoch das Gefühl, du kannst nicht so. Ich habe es gestern nochmal nachgeguckt, ich habe es jetzt nicht mal genau im Kopf. Ich glaube, Serbien hat in der Vorbereitung 72% aus dem Zweierbereich getroffen oder sowas. Die Art und Weise, wie die es sich erlauben können, auch Basketball zu spielen, im Vergleich zu, wo sich das Spiel sonst hin entwickelt. Weil ansonsten haben wir in dieser Vorbereitung sehr viel Tempo, sehr viel Pace, sehr viele Ergebnisse in den hohen 90ern plus 100 gesehen. Alle Teams rennen, Serbien steht. Und ich frage mich, ob das nicht für die Serben irgendwann in diesem Turnier mal, ich meine, wir haben es angedeutet gesehen, ne, gegen Tschechien. Ich meine, das Spiel war
ja, wir haben Mathe, okay, ja, lass es gut. Wir sind in der Phase, wo wir so, wir gehen durch diese Zyklen von Serbien ist unbesiegbar, Serbien ist unbesiegbar, oh, sie sind ein bisschen zu langsam. So, Mathe ist unser Freund, das finde ich gut, so, okay. Das finde ich gut. Würdest du dir anmaßen, einen historischen Vergleich aufzuziehen über das Niveau der diesjährigen Eurobasket? Also, das würde mich mal interessieren. Du sagst gerade, wir haben so viele Mannschaften, oder es sind so zwei so klare Mannschaften wie Serbien und Deutschland. Liegt das an deren überragender Qualität? Oder liegt das, also sind das quasi wie in den letzten Jahren immer Spanien und Frankreich? Die letzten 15 Jahre waren es gefühlt, okay, du hast Spanien und du hast Frankreich und dann hast du viele andere gute Mannschaften. Da ist mal so, die Türken sind dabei oder mal irgendjemand ist dabei. Oder mal Deutschland ist in einem Turnier, mal die Griechen sind dann dabei. Aber eigentlich hast du immer zwei Mannschaften, wo du sagst, okay, auf dem du guckst dir das die Roster an und dann ist es klar, wer die beste Mannschaft ist. Ist es das? Oder ist es irgendwie so ein bisschen, bist du ein Stück weit enttäuscht vom Niveau der Mannschaften hinter den beiden Mannschaften? Oder, was ja noch dagegen spricht, ist, wie kann es eigentlich, wenn wir schon über Niveau sprechen, dann hast du, wir sagen immer, Luka Doncic ist einer der besten drei Spieler der Welt und er kann in den Vergleichen hier, obwohl er der Skinny Luka ist, kann er kein Spiel gewinnen und er kann nicht mal kompetitiv sein mit einer Mannschaft.
Ja.
Also weißt du, wir haben die drei der besten fünf Spieler der Welt gefühlt und dann, wie soll das Niveau schwach sein? Giannis hat mit den Griechen, obwohl da immer noch sehr, sehr gute Euroleague-Spieler dabei sind, reden wir nicht von ihm, weil wir einfach sagen, das reicht nicht. Also eigentlich muss das Niveau ja sehr, sehr hoch sein und dann muss trotzdem noch Serbien und Deutschland nochmal deutlich drüber sein.
Ja, also ich glaube, Luka Doncic alleine ist für die Fieber schwierig. Aber ich hab tatsächlich das Gefühl, wenn wir nach NBA Court Size, also wenn wir einfach nur einen größeren Court hätten, und keine 3 Sekunden oder die 3 Sekunden defensiv, dann wird es schon ein bisschen anders aussehen, weil das einfach nochmal ein Spiel ist, wo er mit seiner Spielweise deutlicher dominieren kann. So ist es zu wenig. Genauso ist es zu wenig bei Griechenland. Dann liegt es natürlich auch daran, dass bei den Franzosen einfach, wir haben es ja in dieser Preview auch thematisiert, ne? Also der Kader ist einfach absurd. Mhm. Der wird nie wieder so aussehen.
Ja.
Es ist ein wirklich ein Rumpelkader für das, was Frankreich aufbieten kann, in der Theorie. Und ansonsten ist es tatsächlich einfach so, gerade, also wir müssen uns das anerkennen und wir müssen uns das nochmal deutlich sagen, wenn man so auf die Entwicklung, der auch natürlich bei den Nachwuchswettbewerben guckt und wer da alles nachkommt und was für Namen das sind und was für Spieler und wo die ungefähr hingehen werden. Also die Zukunft in Basketball Europa ist deutsch, französisch, serbisch. Mhm. Und der Rest ist tatsächlich ziemlich abgehängt im Moment.
So und trotzdem, versuchen wir mal so einen Vergleich zu, sagen wir mal, Serbien würde durch dieses Turnier marschieren. Die marschieren einfach. Ist dann für dich so eine serbische Mannschaft in der Nähe von Calderon, Navarro und den Gasols und Rudi Fernandes und Chacho Rodriguez und Rubio?
Aus meiner Sicht ja. Aus meiner Sicht ist das, es gibt keinen Eurobasket-Kader jemals, vor dem sich dieses serbische Team verstecken müsste. Keinen. Für mich. Ich meine, sie haben Nikola Jokic.
Ey, die Spanier war okay. Die Spanier
keiner,
was war es, 08? Das war mit, wo sie Dream Team im Finale.
Niemand dieser Spieler ist historisch gesehen nah dran an dem, was Nikola Jokic
aber ist. Aber zwei bis fünf ist, also beide, come on, beide Gasols, La Bomba.
Ja, beide Gasols.
Come on, das ist schon wild gewesen. Das ist schon wirklich
Bogdan Bogdanovic ist so ein bisschen eine NBA-Enttäuschung, in Anführungszeichen, ist auf Fieber-Level einer der besten Fieberspieler.
Ja, und trotzdem so. Was ist so mit Parker, Dia, Batum, den haben Pietrus-Brüder noch da irgendwo dazwischen als Rollenspieler.
Ich meine, der Unterschied ist natürlich, Serbien hat es noch nicht so, naja, weiß man nicht, ne? Das ist so ein bisschen Ring-Culture-Gehabe. Serbien hat es noch nicht gezeigt, ne? Sie haben gegen Team USA verloren, aber auch nur, weil Steph Curry völlig durchgedreht ist. Sie hätten das Spiel eigentlich in 9 von 10 Spielen Fällen gewinnen sie dieses Spiel und dann wahrscheinlich auch olympisches Gold, wenn man ehrlich ist. Diese serbische Generation, die da gerade zusammen ist, wenn du das durchblickst, ich habe nicht das Gefühl, ich glaube, so Top-End-Talent, wenn wir jetzt die beste 5 aufstellen würden, gibt es wahrscheinlich in der Eurobasket-Geschichte einige Teams, die vielleicht noch mithalten könnten. Mhm. Aber wenn dann die zweite 5 kommt, die dann bei den Serben halt immer noch immer noch Top Euroleague-Level bis NBA-Level ist, dann gibt es keine.
Okay, ich gehe immer noch mit den Spaniern, all-time. Ja. Nächste Frage wäre für mich: Deutschland gewinnt dieses Turnier. Oder sagen wir mal, ja. Ist es schon so, dass wer auch immer, sollte Deutschland oder Serbien das Turnier gewinnen, ist die Mannschaft dann die Mannschaft dieses 4-Jahres-Fensters? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass es beide sind? Oder müssen wir uns für eine Mannschaft entscheiden? Also gewinnt Deutschland jetzt und du gewinnst Bronze, Gold, 4. Platz, Gold, dann bist du erstmal unter den besten europäischen Teams aller Zeiten. Ohne Frage eigentlich. Oder? Mhm.
Ja, also ich glaube nicht, dass wir uns unbedingt entscheiden müssen zwischen Serbien und Deutschland.
Aber das müssen wir. Wir sind Medien. Wir machen solche Sachen.
Okay,
wir halten so Ambivalenz nicht aus. Es kann nicht zwei Mannschaften. Es muss eine sein.
Ich lebe.
Irgendjemand muss
sehr gern.
Muss sich dieses 4-Jahres-Fenster kaufen.
Ich lebe sehr gern in der Ambivalenz. Ich bin da zu Hause, aber ich glaube, egal wie dieses Turnier, mal abgesehen von einer herben Enttäuschung, mal abgesehen jetzt von einem Vorrunden aus, entweder der Serben oder der Deutschen oder beider, ist es so ein bisschen der Übergang zu der Dominanz dieser beiden Teams in den letzten Jahren. Eindeutig ist, die Franzosen gehören auch noch mit dazu, die Franzosen werden auch weiter mit dazugehören. Aber es ist so ein bisschen der Wandel weg. Und wer weiß, vielleicht ist es am Ende Spanien, ne, die das Ding gewinnen wieder irgendwie und dann reden wir über eine Mannschaft, die zweimal hintereinander die Eurobasket gewonnen hat, umgeben von
Ich weiß schon. Ich will sie auch nicht sehen. Ich will sie nicht sehen, aber sie gewinnen das Turnier nicht, glücklicherweise. Weil es reicht für zwei Siege in Duodai-Spielen, reicht es vielleicht sogar drei, aber auf keinen Fall vier. Mhm. Aber ja, es ist schon so, es ist erstmal eine Eurobasket, die richtig Bock macht, aber es geht auch langsam für mich los mit dem historischen Einordnen dieser Mannschaften. Da müssten wir uns so oder so wahrscheinlich nach dem Turnier mal hinsetzen und nochmal mal durch diese. Wir gönnen uns auf jeden Fall in der Zukunft, wenn aktuelles Basketballschäden weg ist, dann müssen wir da bitte einmal eintauchen. Weil wenn du jetzt sagst, die zweite 5 von Serbien, dann kann ich es kaum erwarten, dir die zweite 5 der Spanier so minutiös zu präsentieren. Aber es geht um alles. Es geht um wirklich so eine der besten Teams, der europäische Kontinent je gesehen hat. Das ist crazy.
Und ein Thema, das wir vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten können, während wir auf das Ende dieses ersten Tagebucheintrags zusteuern. Und so muss es auch verstanden und aufgefasst werden. Ne? Das sind Tagebucheinträge. Das heißt, wenn es in komische Themenbereiche abwandert, dann gehört das eben alles zum Flow of Consciousness mit dazu. Aber dieser Übergang speziell beim Team Frankreich und beim Team Deutschland in den nächsten 4 bis 5 Jahren von dem, was jetzt da ist, zu dem, was da kommt, ist für mich die zwei wahrscheinlich spannendsten Entwicklungen im Weltbasketball aktuell. Ich finde es unfassbar interessant, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie die deutsche Nationalmannschaft in 5 Jahren aussieht, dann habe ich gar keine Ahnung, wie das alles zusammengehört und ich würde so gerne einfach für einen Tag dahin springen, um zu sehen, wo ist denn da dann so ein Hannes Steinbach? Wie passt da so ein Jack Cale rein? Wie bekommt man das alles gleichzeitig hin mit den ganzen Leuten, die jetzt eben prägend sind und dann ja auch immer noch in prägenden Rollen sein werden? Ne? Ein Andi Obst ist dann nicht zu alt, da weiter zu spielen.
Dann letzte Frage für dich. Und dann schließen wir ab, weil wir dürfen nur eine bestimmte Minutenanzahl. Wir sind auf so einer Minutenlimitation.
Minutes Restriction.
Ja, ganz genau unterwegs. Das fällt uns nicht leicht, aber für welche Spieler der deutschen Nationalmannschaft ist das letzte große Turnier?
Oh, wow.
Nächstes Jahr ist kein Turnier.
Ich
27
ich
in
der könnte, Elbe. Ich könnte, das ist jetzt sehr, das ist jetzt, wow. Ich bin mir gar nicht sicher. Ob ich comfortable bin damit, das zu sagen, um ehrlich zu sein. Aber es ist für mich schwer vorstellbar, dass wir Johannes Vogtmann
er reitet Level auch in den Horizont.
Es ist für mich sehr fraglich, schon jetzt, und vielleicht ist es verfrüht, Please don't shoot me.
Nein, nein, ich find's gar nicht. Sorry, nur um das, bevor du sagst, einzuordnen. Yeah. Ich glaube, dass die Spieler, also ich glaube, mein Gefühl ist eher, dass die Spieler dann aufhören wollen. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass sie washed sind und nicht mehr könnten, sondern ich glaube, das kommt der logische Abschluss einer, für den einen oder anderen, glaube ich, kommt der logische Abschluss von dieser unfassbaren Reise. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieser Abschluss für Joe Vogtmann dieses Jahr ist.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals ein Turnier geben wird, zu dem Johannes Thiemann nicht anreisen würde zum Beispiel. Aber vielleicht ist es dann doch, für ihn auch so ein Punkt. Ne, aber das wäre, was weiß ich, wer bin ich, das zu sagen?
Okay, wir sind okay, du quälst dich, du willst nicht sagen, es ist fein.
Ja, es ist sehr
fein. Es ist fein, es ist sacrilegious. Aber man weiß nicht, okay, ich revidiere das, vergesse alles, ich kritzel das. Wie in so einem Tagebuch, wie du sagst, man kann auch Sachen aufschreiben, die vielleicht manchmal nicht angebracht sind, dann streicht man die durch und hofft, dass die Mutter das nicht liest irgendwann, dein Tagebuch. Aber es ist so, uns sollte vor Augen führen, dass diese Großartigen, die jetzt 32, 33 sind, und ich glaube nicht Dennis, weil Dennis spielt noch 5 Jahre, aber diese großartigen Helden, dass das vielleicht der letzte Tanz, für den einen oder anderen wird es der letzte Tanz sein. Deswegen sollten wir es, was jetzt die nächsten 16, 17 Tage passiert, ganz besonders genießen.
Und deswegen sollten wir dann auch allerspätestens einschalten, morgen um 14.45 Uhr, wenn es losgeht bei der FIBA Eurobasket für die deutsche Basketballnationalmannschaft. Die ganze Rutsche mit Vorberichterstattung, 3/4 Stunde, Moritz Wagner ist dabei, Per Günther, Michael Körner, Steffen Hamann, Caro Ranz, ich vergesse garantiert noch 100 Namen, wie sie alle heißen, sind dann morgen dabei. Es geht ja aber natürlich vorher schon mit den Spielen los, ne? Also wir haben vorher schon Großbritannien gegen Litauen, Tschechien, Portugal, damit starten wir rein, später am Tag dann noch Lettland gegen die Türkei, Schweden gegen Finnland und die Serben gleich auch am ersten Turniertag gegen Estland. Es gibt von, wenn ich sehe, 12.15 Uhr bis circa, ja, dann kurz vor 11 durchgehend Basketball für euch live bei Magenta Sport. Unbedingt dabei sein und dann hören wir von dir morgen wieder, Per.
Morgen, guck mal, morgen wäre so ein Tag, da möchte man 10 Stunden am Flughafen hängen. Da möchte man irgendwie so
einfach
stranden irgendwo. Man möchte stranden und sein Handy an einer Nähe einer Steckdose einigermaßen bequem liegen, auch wenn man sich ein bisschen davor ekelt, wenn man darüber nachdenkt, wo man dann da immer genau liegt am Flughafen. Aber man liegt da mit Steckdose und ist einfach verloren für 10 Stunden auf Magenta Sport.
Ja. Ihr müsst nicht unbedingt an den Flughafen fahren, um das zu tun. Ihr könnt es einfach von zu Hause aus machen. Per, du morgen mit Benny dann in der Nachbesprechung zu Montenegro gegen Deutschland. Ich bin sehr gespannt. Die ganze Basketballnation ist gespannt. Endlich geht's los.
Packmas!
Packmas, super, herrlich.